Diese Episode von Headlock, der Pro Wrestling Podcast, wird euch präsentiert von WWE 2K23, dem neuen Wrestling Game von 2K Games. Das Spiel erscheint am 17. März 2023 für PC, PlayStation 4, 5, Xbox One und Xbox X und S. Und natürlich bekommen Vorbesteller das Spiel auch noch drei Tage früher und können da früher reinschauen. Mit dabei der Showcase-Modus Even Stronger Than John Cena. Ihr bestreitet nochmal die größten Rivalitäten von John Cena mit dessen Gegnern. Dann natürlich ein überarbeiteter GM-Modus, überarbeitete Karriere, Universe-Modus und so weiter und so fort. Und neu dabei natürlich auch das Wargames-Match. Markus, was macht denn für dich das Wargames-Match ganz im Speziellen aus? Also in der Realität, was ist da der Charme für dich?
Ja, also wenn es gut gemacht ist, dann ist es halt wirklich der Höhepunkt von einer Fehde, wo man sagt, die kann man halt nur noch im Wargames-Match austragen. Klassisch natürlich früher sehr viel die Four Horsemen mit dabei, in der WCW auch die NWO. Und ja, das ist halt einfach die Variante, wo es dann mal richtig zur Sache geht. Da gibt's im Idealfall Blut, Gewalt, Drama. Und es geht im Endeffekt darum, dass wirklich jemand aufgibt und sagt, ich kann nicht mehr, ich opfere mich jetzt fürs Team oder ich verliere das Match für mein Team und dann ist die Fehde im besten Fall auch vorbei. Also, wenn es gut gemacht ist, der Höhepunkt einer ordentlichen Fehde.
Genau. Ihr könnt dann auch mit euren Freunden die Fehden quasi beenden. Ihr könnt dann in Matches 3 gegen 3, 4 gegen 4 gegeneinander antreten. Es gibt Waffen, die man mit in den Ring bringen kann. Man kann natürlich auch oben vom Käfig runterspringen. Es gibt Rope-to-Rope-Action. Also ordentliches Chaos, macht mächtig Spaß. Und das ist auch ein ganz, ganz neues Feature in dem neuen WWE 2K-Game. Und damit würde ich sagen, starten wir dann auch hier mit der aktuellen Episode. Wir sprechen über die Wargames, die Tops und Flops des legendären Käfig-Matches. Ab dafür!
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 527. Heute sprechen wir über die Wargames und die besten und die schlechtesten Wargames Matches aller Zeiten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, blutige Grüße aus dem Käfig, sage ich an dieser Stelle.
Ja, wir tauchen heute noch einmal ein in die Vergangenheit des Wargames-Matches. Wir haben ja im vergangenen Jahr bei der Survivor Series ein bisschen die Wiedergeburt dieses Matches auf der ganz großen Bühne gesehen. Jetzt blicken wir nochmal zurück und da geht es natürlich auch ganz, ganz weit, 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 weit zurück in die Historie der Wrestling-Geschichte. Markus, und das ist ja auch gerade ein Steckenpferd von dir, so kann man es ja sagen, oder?
Ja, also durchaus, es interessiert mich immer. Ich sage immer, wenn man, also es gibt ja diesen berühmten Spruch, wer aus der Vergangenheit nichts lernt, der lernt auch nichts für die Zukunft oder in ähnlicher Variante. Und es ist natürlich sehr interessant zu sehen, gerade jetzt haben wir das gesagt, bei der Survivor Series haben wir es wieder gesehen, die WWE hat es ja vor mittlerweile fast 6 Jahren, 5,5 Jahren auch wieder reanimiert. Unter Paul Levesque bei NXT TakeOver haben wir einige Wargames-Matches gesehen. Und ja, da hat man natürlich sich die besten Aspekte hergenommen. Man hat es natürlich ein bisschen variiert, das Match. Aber man hat natürlich sozusagen ein bisschen wieder das Drama der alten Tage aufleben lassen, weil wir hatten ja, kommen wir später vielleicht auch dazu, wir sprechen ja auch über die schlechtesten Wargames-Matches ein bisschen. Da gab es Ende der 90er dann durchaus einen Durchhänger in WCW-Tagen und oh ja, den hat man aber ordentlich überwunden. Also seit 2017 muss ich sagen, kein schlechtes Wargames-Match da unter WWE-Banner dabei gewesen. Und ja, aus den alten Matches kann man sich da durchaus was mitnehmen. Es macht auch immer wieder Spaß, sich die anzusehen.
Genau, das haben wir auch in der Vergangenheit ja schon einige Male beleuchtet quasi. Also wir haben im vergangenen November auch da im Zuge der Survivor Series haben der Markus Holzer und ich auch schon über die Geschichte der Wargames gesprochen. Da sind wir so ein bisschen ja auf die Entstehung eingegangen. Das werden wir heute auch nochmal ganz kurz und knapp machen, nicht so ausführlich, wie wir es da gemacht haben. Wir haben auch die Wargames von 91 schon mal besprochen. Markus und Shaggy haben zuletzt ein Match of the Week in der Watch-Along Edition zu den Wargames von 96 gemacht. Also man sieht schon so Anfang der 90er, Ende der 80er wirklich die Hochzeit der Wargames und das haben wir da eben auch schon entsprechend beleuchtet. Und natürlich ansonsten, wenn ihr derzeit noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, wir blicken ja auch in Richtung WrestleMania natürlich, da gibt's auch dann wieder jede Menge Content, also wir sind da schon fröhlich am Plan, was da noch alles auf euch und uns zukommen wird, aber ganz aktuell haben wir eine Fokus-Episode, da spreche ich mit der Mella über die krassesten Wechsel im Wrestling, also keine Ahnung, Hogan von der WWE zu der WCW, Cody von AEW rüber zu WWE, also all solche Geschichten, die dröseln wir da nochmal auf und vor allem auch die, ja, den Impact, den diese Geschichten gehabt haben und dann im Year One sprechen Shaggy und ich über Jon Moxley bei AEW, auch das mal eine ganz interessante Kiste, der ja den Vertrag hat auslaufen lassen bei WWE, The Shield und solche Geschichten, ne, der letzte Run nochmal und dann eben rübergegangen ist. Ja, darüber werden wir sprechen. Heute aber ein bisschen Käfig-Catch, wie ich so schön sage, weil sich das so schön klingt, weil ich Alliterationen mag. Ja, Markus, die Wargames, wenn du jetzt mal zurückblickst, weißt du noch, was dein erstes Wargames-Match war?
Ich glaube, das erste, was ich tatsächlich gesehen habe, war, es lief ja die WCW im deutschen Fernsehen ab 1993. Damals gab es den DSF. Das heißt, ich glaube, das erste, was ich tatsächlich damals gesehen habe, war wahrscheinlich der Fall Brawl 1993. Das war das berühmte Match, wo wir im Vorfeld auch das Debüt des Shockmasters hatten. Da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen, was das für eine Bedeutung hatte. Und das war aber leider damals schon so das erste nicht mehr ganz so gute Wargames-Match. Wir hatten im Jahr darauf, kann mich auch noch daran erinnern, die Pay-Per-Views liefen ja dann samstags auch immer kostenlos auf DSF mit ein paar Wochen Verzögerung. Da hatten wir Dustin und Dusty Rhodes und die Nasty Boys, damals glaube ich auch frisch auf die gute Seite gewechselt, gegen den Stud Stable. Das waren so die ersten beiden, an die ich mich erinnern kann. Ich meine, ich habe mir dann auch relativ bald mal um damals unglaublich viel Geld die englischsprachigen WCW VHS-Kassetten, also für die jüngeren Hörer, googelt das mal. Das war sozusagen der analoge Vorläufer der DVD und der Blu-ray. Und ich glaube, da habe ich mir wahrscheinlich umgerechnet heute 60 bis 70 Euro pro Kassette inflationsbereinigt, habe ich mir dann, glaube ich, auch die alten, ich glaube, 91 und 92 Wrestle War habe ich dann gesehen. Und das waren schon die, wo ich gesagt habe, ah, so sollte dieses Match also eigentlich aussehen. Das waren nämlich zwei der besten Wargames-Matches, die wir so hatten. Und ja, das waren so meine ersten Erinnerungen. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es ging dann leider ein bisschen steil bergab im Laufe der 90er Jahre mit dem Konzept.
Genau, da werden wir gleich noch drüber sprechen, auch über den Aufstieg und den Abstieg sozusagen der Wargames. Bei mir war es tatsächlich umgekehrt, also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich hatte gar keine WCW-Geschichten, sondern gerade so in dieser Zwischenphase, da hatte ich dann meinen Bruder, der mir immer wieder Videokassetten aus der Videothek mitgebracht hat und unsere Videothek hatte tatsächlich WCW und mein Bruder hat sich vergriffen. Eigentlich habe ich damals nur WWF geschaut und mein Bruder hat sich gedacht, Mensch, nehme ich doch die einfach mal mit. Ich habe ihm einfach nur gesagt, ne, wenn du magst und wenn du kannst, bring mir bitte irgendwas mit. Und dann hat er mir eben WrestleWar 92 mitgebracht. Und ich so, hä, okay, pff, kann ich nicht. Ne, aber hab ich mir halt angeguckt, dachte mir so, mein Gott, das sieht ja ganz anders aus als WWF. Gar nicht so bunt, sondern eher so dunkel und grau und dreckig. Ja, und dann dieses Match natürlich mit Sting Squadron gegen die Dangerous Alliance. Hat's natürlich dann alles weggepustet, ne? Aber dadurch war bei mir auch die Fallhöhe halt so extrem, weil ich kannte halt eben dieses Match und du hast es angesprochen, da gehst du 93, 94, 95, ja. Gehst du dann weiter und dann wird's halt immer schlimmer. Dann 96 wurde es wieder ein bisschen besser, aber ich hatte halt diese extreme Fallhöhe. Ich hatte natürlich dieses Match von 92 als Messlatte quasi für das muss das Wargames-Match sein und danach kam dann, naja, 93 war noch so okay, 94 erzähle ich gleich. Das hat auch eine private, persönliche Geschichte, weshalb mir das nicht gefallen hat. Aber 92 ist bis heute mein Lieblings-Wargames-Match. Kann ich jetzt schon mal hier vorweg nehmen. Aber Markus, vielleicht tauchen wir dann ganz, ganz kurz so ein bisschen ein in die Entstehungsgeschichte von den Wargames. Wie gesagt, ganz kurz. Wir haben das schon mal so ähnlich im Fokus-Podcast gemacht. Aber ein bisschen, um hier den Kreis zu schließen, wollen wir das natürlich auch noch aufbereiten, weil ansonsten stehen dahinter einige da und sagen, hä, Wargames? Was? Ich weiß nicht, was ist das? Deswegen, Markus, was ist das Wargames-Match? Wer kam überhaupt auf die Idee?
Ja, die Idee kam von Dusty Rhodes, der war damals auch Booker oder Teil des Booking-Committees, damals noch Jim Crockett Promotions, also das war sozusagen der Vorläufer der WCW 1987 und war ganz zu Beginn auch nicht für die TV-Ausstrahlung geplant, sondern da gab es im Sommer die Das wurde später dann auch ein Pay-Per-View, der Great American Bash. Da gab es die Great American Bash Tour, die eben da durch die diversen, vor allem im Süden, die Bundesstaaten, in denen die Jim Crockett damals aktiv war, eben getourt haben. Und da war Dusty Rhodes gerade in eine blutige Fehde mit den Four Horsemen, also damals die Version Ric Flair an Anderson, Lex Luger, Tully Blanchard mit J.J. Dillon als Manager verwickelt. Und da wollte er halt sozusagen, das haben wir schon angesprochen, so das große Match, um die Fehde zu beenden. Und da ist er auf die Idee gekommen mit diesem Wargames-Match. Und du hast ein bisschen recherchiert auch. Also ich glaube, er hat da Mad Max, den Mel Gibson-Film gesehen, postapokalyptische Geschichte. Und da gibt es auch in einem der Filme den Thunderdome. Und da hat er sich ein bisschen inspirieren lassen und hat gesagt, da nehmen wir zwei Ringe her. Da bauen wir einen großen Käfig rundherum mit einem Dach oben drauf, also dass auch niemand rauskommt. Zwei Türen, die normalerweise auch verschlossen sind. Und dann ist das Konzept normalerweise, dass zwei Leute beginnen und davor gibt es noch einen Münzwurf. Und das Team, das den Münzwurf beginnt, das darf dann sozusagen zeitversetzt den zweiten hineinschicken. Und normalerweise, also wenn du die Wrestling-Psychologie intus hast und nicht Vince Russo heißt, dann oder bei Impact irgendwie beschäftigt bist in den 2000ern, dann ist es normalerweise so, dass das Team der Heels, also der Bösewichte, diesen Vorteil hat, um das entsprechende Drama aufzubauen. Und dann kommt halt sozusagen der Partner von demjenigen, der da 2 Minuten lang, so, man beginnt normalerweise 5 Minuten lang und in 2 Minuten Intervallen wechselt das Ganze. Und wenn dann alle zwei Teams vollständig im Ring sind, dann beginnt das Match eigentlich offiziell. Und in der Ursprungsversion war es auch so, dass man nur durch Aufgabe, ich glaube, es war Aufgabe und K.O. gewinnen konnte. Also gab es auch keine Pinfalls, nicht irgendwie aus dem Käfig raus, nicht irgendwie durch die Tür rausklettern konnte man in der Ursprungsversion ja sowieso nicht. Und das war eben so das Konzept dahinter. Und du hast das auch recherchiert ein bisschen. Klondike Bill hat den Käfig gebaut. Da hat ihm Dusty Rhodes die Skizzen noch gezeigt am Parkplatz, glaube ich, mit Taschenlampe, ganz dramatisch, weil er so aufgeregt war. also der Käfig war ihm so groß, den musste man sozusagen von der Hallendecke runterlassen. Hat natürlich,
das war damals, entschuldige, wenn ich ins Wort falle, also das war damals tatsächlich was Revolutionäres, ne? Weil normalerweise, wenn man damals ein Käfig-Match gehabt hat über einen einzelnen Ring, dann gab es sozusagen eine Unterbrechung, da gab es eine Pause innerhalb des Match-Kampfabends, dann wurden die einzelnen Teile rausgebracht, das Ding wurde dann verschraubt und verzurrt, damit das stehen bleibt. Und das war damals ein riesengroßer Aufwand, dieses Ding über den Ring zu bringen und dann quasi auch so runterzulassen. Und das hat natürlich auch sehr stark zur Dramaturgie beigetragen. Ne? Du hast als Zuschauer, wir dürfen nicht vergessen, das war damals noch kein Produkt, was aufs TV ausgelegt gewesen ist. Du hast die ganze Zeit dieses Monstrum aus Stahl über dem Ring thronen sehen und hast dann nur darauf gewartet, dass der eben runtergelassen wird und damit das eben losgeht. Das war damals auch so in Sachen Inszenierung, das war eine riesige Attraktion und du hast damit Tickets verkauft, muss man hier an der Stelle sagen.
Genau, und die Idee war auch, dass man gesagt hat, naja, der Käfig ist so groß, da verlieren wir eigentlich den Platz in den ersten Reihen, und haben sie gesagt, das ist kein Problem. Dann schlagst du den Verlust von den Ticketpreisen einfach drauf, weil die Leute werden kommen, werden das sehen wollen. Und das war auch so. Also das war zu Beginn natürlich, das hat man dann auch entsprechend promoted. Und das war eben ein ganz, ganz neues Match. Und das waren natürlich die Leute, die auch heiß waren in der Liga. Also wir können sie auch gleich mal erwähnen. Die ersten beiden Matches, die fanden statt im Juli 1987, am 4. Juli, also sogar am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Das heißt, da ist sowieso Feiertag in den USA, großes Wochenende. Und dann das zweite am 31. Juli. Und das war das Team Dusty Rhodes, Nikita Koloff, Paul Ellering, also der Manager der Road Warriors, und die beiden Road Warriors, Hawk und Animal, waren da gegen die Four Horsemen gestellt, auch mit ihrem Manager J.J. Dillon, beziehungsweise im zweiten Match dann nicht mehr J.J. Dillon, sondern da war es The War Machine. Und die Horsemen, wie gesagt, waren damals eben Flair, Anderson, Lex Luger und Tully Blanchard. In dem Fall Dusty Rhodes und sein Team konnten sich da beide Male entsprechend auch durchsetzen.
Der arme J.J. Dillon traumatisiert im ersten Match. Er ist nämlich gleich verletzt worden bei einer der Aktionen. Da hatte sich nämlich bei einem improvisierten Doomsday-Device, wie gesagt, die Decke da war sehr niedrig von dem Käfig, da hat er sich nämlich die Schulter gebrochen und hat danach auch sehr ungern nur noch gegen die Road Warriors gewrestelt. Hat zwar das noch gemacht, aber da gibt's dann auch die Geschichten von Dusty Rhodes, der erzählt hat, ja, also J.J. Dillon, da wollte er nicht so gern gerade gegen Hawk antreten. Und da gab es dann auch manchmal die Momente, wo sich J.J. Dillon dann im Match, bevor Hawk sehr oft als letztes auch in das Match reingekommen ist, gerade bei diesen weiteren House-Show-Wargames sozusagen, dann hat sich J.J. Dillon unterm Ring versteckt. Es gab ja zu der Zeit, war es ja nicht so wie bei den heutigen Wargames, dass du quasi so eine, ja, diese Metallschiene in der Mitte hast zwischen den beiden Ringen, um diese Kluft zu schließen, sondern da war ja eine Lücke zwischen. Und dann hat sich J.J. Dillon durch diese Lücke gequetscht und ist dann verschwunden. Und irgendwann haben sie es dann auch so gemacht, dass Hawk dann hinterhergegangen ist. Und dann sind die beiden einfach mal für 10 Minuten oder so unterm Ring verschwunden und sind dann zum Finish wieder rausgekommen, um das dann so zu regeln. Also die haben sich da auch während der House-Shows natürlich ein paar Freiheiten gegönnt. Aber man darf nicht vergessen, das war halt ein hart geführtes Match. Es war ein brutales Match und es war eben auch genau das, was die Leute erwartet haben. Die Leute haben Geld dafür bezahlt, dass sie so eine Art moderne Gladiatorenkämpfe hier zu Gesicht bekommen und dass das wirklich richtig blutig wird. Und das war natürlich auch für die Akteure super anstrengend. Also wenn wir da gerade in diese Tour, die es da 1988 gegeben hat, schauen, da haben die Wrestler wirklich dann quasi jeden Tag, alle 2 Tage, manchmal alle 4 Tage, dann ein Wargames-Match bestritten. Und es gibt eine schöne Blu-ray von der WWE zum Thema Wargames, schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Und da sagt Dusty Rhodes auch so, ja, das ist halt, irgendwann hast du quasi Wargames gelebt und geträumt, ne? Ja, Käfig kommt von der Decke, es gibt den Münzwurf, ich gehe rein mit jemand anderem, sehr oft Arn Anderson, dann Überzahl für das gegnerische Team, ich werde verprügelt und dann immer hin und her und am Ende gibt's dann irgendwas Brutales, ne? Sodass die Leute dann zufrieden sind. Aber er hat auch gesagt, dass dieses Match unglaublich physisch anstrengend gewesen wäre und natürlich konnte man sich so bei so einer Hausshow auch so ein bisschen nicht Späße erlauben, aber man konnte sich so Zwischenlösungen erlauben, aber es war dann eben doch so, dass das wirklich sehr körperlich strapaziös gewesen ist, vor allem auch, weil es natürlich dann auch oftmals ja, Schäden am Käfig gegeben hat, ne? Und die wurden dann nicht groß geflickt oder so, da wurde einfach mal, keine Ahnung, wenn da dieser Maschendrahtzaun losgegangen ist, da wurde halt dann einfach mal Draht drum gewickelt, du hast sehr viele scharfe Kanten gehabt, an denen du dich schneiden konntest, generell die Konstruktion natürlich auch noch, nicht improvisiert, aber halt schon sehr, sehr hart und sehr massiv. Und das muss eine wirklich Knochenarbeit gewesen sein, die Wrestler damals ausgehalten haben, was wirklich ja eine harte Nummer gewesen sein muss.
Ich habe es gerade mal kurz noch nebenbei recherchiert. Es waren 1988, so im Zeitraum von ungefähr 6 Wochen, insgesamt 14 Wargames-Matches, immer mit ziemlich identer Besetzung. Also da, ja, da waren die Jungs wahrscheinlich durch nach der Zeit.
Ja, also ich will gar nicht wissen, wie man sich nach so einer Tour fühlt, ne? Wenn du da jeden Tag ein Wargames-Match bestreitest, mehr oder weniger, ne? Also wir sehen es im Sommer 88, ne? Also 12. Juli, 14., 15., 16., 21., 23., 24. Boy, oh boy. Also, wir kennen das heute, wo wirklich dann auch so ein Hell in a Cell-Match oder andere große Matches, wo die Akteure dann wirklich ächzen darunter und hier so jeden Tag.
Also die garantiert. American Bash Tour damals ging so knappe 40 Tage, ja, und da war so jeder zweite oder teilweise manchmal auch an jedem Tag fast ein Wargames-Match. Also ja, da hat man sich seine, ich meine, die waren wahrscheinlich auch alle gut besucht, habe jetzt keine genauen Zuseherzahlen da jetzt für die gesamte Tour, aber da haben sie sich ihr Geld noch hart verdient, auf jeden Fall die Wrestler zu der Zeit.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen sehr, sehr anstrengend und eine weitere Inspiration, um das nochmal ganz kurz hier aufzubringen, für das Regelwerk der Wargames war Eishockey, also quasi Penalty Box. Die gab es zwar nicht, aber Dusty Rhodes hat daraus diese Überzahlsituation, die wir gerade schon angesprochen haben, immer wieder quasi ja übernommen sozusagen, dass du eben das als psychologisches Moment hast. Und dadurch, dass du dieses Match dann eben auch zur damaligen Zeit weitaus seltener gehabt hast, war das auch was Besonderes. Du hast natürlich auch dieses Drama dadurch schüren können. Die Leute haben damals das Match noch nicht so oft gesehen, wie wir das heute tun. Deswegen hast du da auch mehr mitgefiebert natürlich. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt hier eben auch. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon so gut wie an dem Punkt angekommen, dass wir da so ein bisschen drüber sprechen können, was dann noch so da passiert ist. Weil, Markus, es gab ja auch so verschiedene Variationen von diesem Käfig-Match und auch von dieser Art und Weise, wie dann Leute reinkommen, Überzahlsituation. Wir kennen das heutzutage. Ich weiß, wir beide haben jetzt das WXW 16 Carat vor der Tür stehen. die WXW hat zum Beispiel die Käfigschlacht. Das ist auch nichts anderes als ein Wargames-Match, nur ein bisschen kleiner, oder?
Genau, da ist es halt, also es gibt ohnehin, es gab dann immer wieder auch Variationen, eben nur mit einem Ring, teilweise auch ohne Dach obendrauf. Aber das Konzept ist eben auch bei der Käfigschlacht das gleiche. Also zwei Teams, meistens auch die Kommunikation von einer Fehde. Wobei, wir haben bei der WXW auch schon Singles-Match gesehen. Das war aber dann mehr oder weniger ein normales Cage-Match. Normalerweise sind es eben Teams, 3, 4, 5 Leute, je nach Team. Und genau, die kommen halt auch zeitverzögert hinein. Und wenn alle drin sind, dann wird sozusagen eine Entscheidung herbeigeführt. Also wir haben die Käfigschlacht. Wir haben natürlich jetzt auch, also bei der WWE muss man ja sagen, Vince McMahon hat sich sehr lange geweigert, Wargames zu bringen. Es war ihm einerseits wahrscheinlich zu blutig und war nicht wirklich von dem Konzept so überzeugt, beziehungsweise es hat eben damals einer seiner großen Konkurrenten auch erfunden, obwohl Dusty Rhodes dann auch bei der WWE war. Das heißt, wir haben dann bekommen die Elimination Chamber, beziehungsweise No Escape, wie es in Deutschland ja auch vermarktet wird. Das ist ja ein sehr ähnliches Konzept. Also ist ein bisschen anderer Käfig, der ist aber auch oben zu. Es kommen auch der Reihe nach Leute immer wieder hinein. Also das ist ein bisschen eine Abwandlung vom Konzept. Triple H war da immer ein bisschen aufgeschlossener, der war auch ein Fan von dem Ganzen, der hat sich dann durchgesetzt, durfte es dann im 2017 auch zurückbringen. Aber wir hatten natürlich auch zu WCW-Tagen ein paar Variationen, nicht unbedingt immer die besten. Wir hatten den Tower of Doom 1988. Da war das ein dreistöckiger Käfig, glaube ich, ja, wo man sich irgendwie durchkämpfen musste. Das hatten wir auch ähnlich nochmal bei Uncensored 1996. Hulk Hogan und Randy Savage gegen die Alliance to End Hulkamania. Auch ein Leckerbissen der furchtbaren Matches, die es so gegeben hat in den 90er Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, natürlich unter Vince Russo 2000 haben wir auch nochmal den Tower of Doom zurückgebracht mit allem, was die WCW zu dieser Zeit nahe dem Untergang so an unglaublich guten Ideen noch aus der Westentasche gezaubert hat. Also das war so die Variante. Es gab ja dann auch noch, glaube ich, es gab ein Thunderdome-Match 1989. Es gab, glaube ich, auch mal beim Halloween Havoc so eine Abwandlung mit, kann mich erinnern, mit Abdullah the Butcher am elektrischen Stuhl. Also da hat man schon ein bisschen aus dem Konzept auch immer wieder sich Elemente geholt.
Genau, bei Uncensored war es ein Doomsday Cage Match. Das hatte ich hier auch bei uns im Handout ein bisschen falsch eingetragen. Es war ein Doomsday Cage Match, kein Tower of Doom Match. Ich muss gerade noch mal sagen, dieses Tower of Doom Match von 1988 vom Great American Bash damals. Ich hatte das lange Zeit nicht gesehen. Ich habe es mir jetzt im Vorfeld für diesen Podcast noch mal angeschaut. Und es ist mit das unsicherste und absurdeste, was ich seit langem gesehen habe. Also du hast so einen dreistöckigen Käfig, ne? Also ein großer Käfig wie so ein Hell in a Cell, dann da drauf noch einen kleineren Käfig und da drauf noch einen ganz kleinen Käfig. Und oben, die fangen oben an, muss man dazu sagen, ne? Und die Wrestler, die beiden Lager damals in diesem ersten Match, ich muss das leider aufdröseln, weil ich glaube, ich brauche das hier zur Traumabewältigung. also da trafen dann die Road Warriors, Steve Williams und Jimmy und Ron Garvin, trafen auf El Perez, Ivan Koloff, Kevin Sullivan, Mike Rotunda und The Russian Assassin. Und Precious, also das war damals das Valet von Jimmy Garvin und auch die Ehefrau von Jimmy Garvin, die wartete unten im untersten Käfig mit einem Schlüssel und hat dann eben die Käfigtür aufgeschlossen. Und Ziel war es wirklich, von oben nach unten zu kommen und dann eben durch die Tür und raus. Aber die beide Teams mussten raus. Und es war eben auch da so, abwechselnd kamen die Leute dann rein. Aber die Frage ist ja, wenn du oben anfängst, wie kommst du eigentlich auf diesen Käfig? Weil der war garantiert, ich weiß gar nicht, 8 Meter hoch oder sowas. Na klar, du nimmst einfach eine ewig lange Leiter, die seitlich an den Käfigen lehnt, und dann mussten die Wrestler diese ewig lange Leiter hochklettern, wo ich mir schon gedacht habe, die war auch nicht gesichert oder so. Da waren zwei Leute unten, die das festgehalten haben. Und in dieser Käfigkonstruktion, quasi in den Dächern des ersten und zweiten Käfigs, waren Klappen. Und Tommy Young, der Referee, der saß damals oben im auf dem allerobersten Käfig und hatte so eine Art Kurbelmechanismus gehabt, womit er die Klappe vom ersten Käfig quasi öffnen kann, weil diese Klappen, die sind immer nur auf Signal für 10, 15 Sekunden geöffnet worden, damit die Wrestler da durchkamen. ich kann es nur sagen, es klingt jetzt viel komplizierter als es ist, aber es ist absolut absurd und du siehst Yang an, was für eine panische Angst der vor der Höhe da oben hat, der klammert sich wirklich an die Käfige und ich will gar nicht wissen, wie man sich da als Wrestler gefühlt hat, wenn du erstmal diese ewig lange Feuerleiter da hochklettern musst, die halt nicht gesichert ist, also ganz absurd und das Match endet dann damit, also diese Fluchtgeschichte ist ja dann ohnehin schon so eine alberne Sache, am Ende bleibt Kevin Sullivan dann als letzter Mann zurück, schubst Garvin raus, also Jimmy Garvin und ist dann mit Precious alleine im Käfig, verschließt den Käfig und versucht dann irgendwas mit ihr zu machen, man weiß es nicht, ob er sie ausziehen möchte, ob er sie einfach nur creepy belästigen möchte, das sorgt dann aber dafür, dass dann die Babyfaces nochmal hoch müssen, über die Leiter und klettern dann im Eiltempo quasi von oben nach unten durch, damit sie ja Precious retten können. Mit einer, also Hawk ist es unter anderem, der dann Kevin Sullivan mit einer Diving Clothesline hier rettet. Aber ich hatte das bis vor kurzem noch nicht gesehen. Ich war amazed, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken, was damals geschehen ist und wie egal da eigentlich auch die Sicherheitsvorkehrungen gewesen sind. Also, dass diese Leiter nicht mal umgefallen ist oder so, absolut absurd. Absolut absurd. Naja.
Ja, also ich glaube, ich habe dieses Match noch nie gesehen, aber ich glaube, das muss ich jetzt nachholen bei nächster Gelegenheit. Aber wir haben das ja auch gesehen, gerade in den 80ern und 90ern mit dem Scaffolding-Match zum Beispiel. Da wurde ja auch auf so einer Plattform, weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Meter über dem Ring gerestelt und teilweise wurden da auch Leute runtergeworfen. Also, dass da nichts Furchtbares passiert ist, hat mich auch bis heute gewundert, weil da war ja auch, da hast du teilweise auch gesehen, dass die Leute panisch waren und teilweise war es einfach so, ja, jetzt sind wir da und jetzt geht's los und Sicherheit, ja, die wird schon irgendwo geben, halt nicht in dem Match.
Du sagst, da ist nie was passiert, frag mal Jim Cornette, der hat sich doch da mal die beide Knie weit zerschossen, weil Big Baba ihn nicht aufgefangen hat.
Ich meine jetzt keine tödlichen oder bleibenden Verletzungen. Natürlich, ja, das ist die Jim Cornette-Geschichte, genau, ja, da hätte Big Baba ihn fangen sollen. Das hat er halt irgendwie nicht gemacht oder mit dem falschen Timing, ja. Genau.
Jim Cornette hat auch später gesagt, so, ja, der Big Baba, der hatte auch irgendwie Probleme mit den Augen. Vielleicht hat er mich einfach nicht gesehen oder hat sich einfach von irgendwas ablenken lassen.
Ja, man weiß es nicht. Wie die alten Stan Hansen-Matches, ne? Da hat der Lariat halt einfach gefressen, weil der unglaublich kurzsichtig war und dich halt nicht richtig gesehen hat.
Das war ja damals so. Da muss man dann damit leben, wenn man mit solchen Leuten arbeitet, ganz genau. So, wir schweifen ab, ich merke das schon.
Was wir vielleicht noch kurz ansprechen können, ist, es gibt natürlich auch, oder es gab natürlich auch bei anderen Promotions Variationen davon, also Wargames, wie gesagt, hat diese Namensrechte hat die WWE damals auch gekauft mit der WCW-Übernahme, hat das Match aber dann sehr lange sozusagen in der Mottenkiste liegen gelassen. Da gab es dann, also bei Impact zum Beispiel, war das ja lange Zeit ein jährlicher Pay-Per-View Lockdown, das war ein sehr ähnlicher Event. ECW hat das schon in den 90er Jahren bei ein paar Shows gemacht, dort war es dann das Ultimate Jeopardy-Match. Bei AEW kennen wir es natürlich als Blood and Guts, haben wir gesehen, in den letzten beiden Jahren. Ring of Honor hatte das Ganze als Steel Cage Warfare und MLW interessanterweise hat auch, ich glaube 2003 und 2018 oder so, die haben das aber, ich glaube, die haben sich das sogar trademarken lassen zwischendurch, den Wargames-Begriff, der war da irgendwie schon bei der WWE ausgelaufen und die hatten auch ein paar Wargames-Matches, das heißt, und natürlich CCW im Hardcore-Bereich, die hatten teilweise den Cage of Death unter diesen Regeln, also das ist schon ein Match, was auch im Indie-Bereich und bei den meisten größeren Ligen in irgendeiner Form unter anderem Namen mal aufgekommen ist, das heißt, dieses Konzept von Dusty Rhodes, das haben wir schon gesagt, das kann sehr gut funktionieren, wenn es gut gemacht ist und das hat man natürlich im Laufe der Jahre auch versucht, so ein bisschen zu kopieren und für eigene Zwecke zu verwenden bei sehr vielen Promotions.
Ja, ist ähnlich wie zum Beispiel auch der Royal Rumble ja auch quasi in jeder Promotion unter einem anderen Namen mit dezent anderem Regelwerk, Zeitabständen oder was auch immer, ja dann auch quasi neu interpretiert worden ist. So ähnlich geht's eben auch mit dem Wargames-Match. Aber es ist eben interessant, ne, dass quasi auch gerade sowas, was dann bei der, ja bei Jim Crockett beziehungsweise dann später bei der WCW, dass das dann eben auch so, ja, weite Wellen noch geschlagen hat und dass gerade natürlich dann auch kleinere Promotions damit versucht haben, ja auch diese Attraktion nochmal aufzugreifen, die man damals gehabt hat. Aber Markus, wir haben gerade schon gesagt, es gab gute Wargames-Matches und es gab auch viele schlechte Wargames-Matches und wir teilen den Podcast jetzt hier an der Stelle so ein bisschen. Wir machen erstmal jetzt Tops und Flops zu den alten Wargames-Matches und dann gehen wir auch nochmal in die jüngere Vergangenheit, in die WWE-NXT-Vergangenheit. Da gab es insgesamt 10 Wargames-Matches. Da war keins wirklich schlecht. Aber wir starten einfach mal mit den schlechten Matches und fangen vielleicht so ein bisschen mit der Chronologie an, Markus. Also, was ist denn für dich so das erste schlechtere Wargames-Match, was wir gehabt haben?
Ja, also das erste schlechtere, wie gesagt, das war dann schon, also wenn ich jetzt rückblickend betrachte in der Chronologie, das war dann wirklich schon 1993. Da hatten wir den British Bulldog, David Boy Smith, der ist da Anfang des Jahres von der WWF zur WCW gewechselt. Wir hatten Sting, wir hatten Dustin Rhodes. Und, also da sieht man auch mal, wie lange Dustin Rhodes schon dabei ist. Der war nämlich auch in sehr vielen Wargames-Matches zu der Zeit. Und wir hatten den Shockmaster. Zudem kommen wir vielleicht, also die Gegner waren damals Harlem Heat, damals noch nicht Booker T und Stevie Ray, sondern noch Kane und Cole, Big Van Vader und Sid Vicious, also eigentlich ein ziemlich böses Team der bösen Buben, kann man sagen.
Der bösen Riesen.
Der, genau. Und ja, der Shockmaster, das war Fred Ottman, den kannten wir davor aus der WWF als Typhoon und davor als Tugboat. Also der war schon ganz okay, aber das war jetzt auch nie irgendwie so ein, ja, also nie einer der Topstars, wär vielleicht eher mal sowas für Helden aus der zweiten Reihe. Und den hat man dann aber versucht, irgendwie als das große Babyface-Monster reinzubringen. Und da gab es, glaube ich, kurz vor dem, also Fall Brawl 93 war der Pay-Per-View im September 1993, da gab es kurz vorher ein Saturday Night, das aber, glaube ich, live ausgestrahlt wurde. Und da sollte der Shockmaster, da gab es so ein Segment, ich glaube bei Ric Flairs Show oder so.
Flair for the Gold war das damals.
Und da sollte der Shockmaster mit einem, also man kennt aus Star Wars die Stormtroopers, das war so ein bunt mit buntem Glitzer besprühter Stormtroopers-Helm, den hatte er auf. Und den sollte er eigentlich auch aufbelassen, soweit ich das weiß. Und der sollte da durch die Wand durchgeschossen kommen, also die Wand ist quasi explodiert und da sollte der Shockmaster kommen. Das Problem war, die hatten da unten irgendwie, um diese Wände zu verbinden, da noch eine Querleiste dran geschraubt. Das hat ihm aber offenbar niemand gesagt oder das ist dann erst sehr kurzfristig passiert. Und jetzt ist er in dieser Live-Show durch die Wand explodiert gekommen, ist sofort mit dem Fuß an dieser Leiste hängen geblieben und hat sich mal salopp gesagt, schön auf die Fresse gelegt, diesen Helm dabei verloren. Die beiden Teams haben sich da sehr zurückhalten müssen. Also ich glaube, die Heels haben halt einfach gelacht. Der gute David Boy Smith konnte sich auch nicht zurückhalten. Der hat dann deutlich hörbar gesagt, so haha, der ist voll auf seinen Hintern gefallen gerade. Und das war das Debüt des Shockmasters. Damals 1993, also das begleitet uns ein bisschen bis heute als Meme, also mittlerweile fast 30 Jahre her. Und ja, das Match war okay, aber es gab, glaube ich, erstens mal kein Blut. Das war so eine neue Regelung auch, also kein Blut. Blut ist schlecht, schlecht für Pay-Per-View-Zahlen, turnt die Leute eher ab. Ja, es waren natürlich auch die Leute, die im Match waren. Also Harlem Heat waren damals noch sehr grün. Sid Vicious war jetzt nie so der unglaublich große Worker. Davey Boy Smith war auch schon ein bisschen am absteigenden Ast damals. Der Shockmaster, ja, wie gesagt, war auch eher ein großer, wenig mobiler Typ. Das heißt, das war so irgendwie ein bisschen Sting, Dustin Rhodes und Vader, die das Match so am Laufen gehalten haben. Und das Finish war dann auch noch, ich glaube, der Shockmaster hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob Stevie Ray war es damals, mit einem Bearhug zur Aufgabe gebracht. Jetzt stand aber sein Bruder da mehr oder weniger unbeteiligt daneben, sollte wahrscheinlich irgendwie daran gehindert werden, diesen Safe zu machen. Das hätte möglicherweise der Bulldog machen sollen, der hat das aber irgendwie verpennt. Jetzt ist das Finish auch noch so, dass der eigentlich im Bearhug gefangen ist. Daneben steht eigentlich sein Partner, der sich das Ganze nur interessiert anguckt, aber nichts tut. Also das war so ein bisschen das Lowlight in der Wargames-Geschichte damals.
Ja, absoluter Klassiker natürlich. Also gerade dieses Debüt und danach konntest du die ganze Geschichte ja auch nicht mehr ernst nehmen. Der Shockmaster hat ja dann auch sehr schnell diese Monsterrolle verloren, wurde dann ja als mehr oder weniger Uncle Fred dann ja neu aus der Taufe gehoben, so als nett trotteliger Bauarbeiter, ne, mit dem Bauarbeiterhelm und so. der Main-Event-Run war dann sehr, sehr schnell beendet und er hat ja selber dann auch später gesagt, er konnte auch durch diesen Helm nichts sehen. Ne? Das war auch noch so ein Problem, dadurch, dass sie ihm da diesen Glitzer drauf gesprüht haben. Da, wo man eigentlich hätte durchgucken können, da konnte man dann nicht mehr durchgucken. Und dann ist er halt einfach da auf die Schnauze geflogen. Ja, Klassiker. Ich nehme gleich das 94er. Das ist auch schon nicht besonders toll, weil da habe ich eine persönliche Geschichte. Du hast es gerade schon angesprochen, das ist natürlich der Stud Stable, also Terry Funk, Arn Anderson, Bunkhouse Buck und Colonel Robert Parker, damals begleitet von Meng, der hier eigentlich auch eine sehr prominente Rolle gespielt hat. Und die trafen auf ja, Dusty Rhodes, Dustin Rhodes, also Vater-Sohn hier zusammen und dann eben die Nasty Boys. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ich weiß noch, wir waren damals im Urlaub, wir sind zurückgekommen, ich habe meinem Bruder damals gesagt, der nicht mit dem Urlaub gefahren ist, so hier, der war damals schon älter, muss ich dazu sagen, mein Bruder ist 6 Jahre älter, deswegen, als ich dann irgendwie so 12, guck mal, das war 94, da war ich 14, das heißt, da bin ich noch mit meinen Eltern im Urlaub gefahren, mein Bruder war das 20, der wollte nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub fahren, was man auch verstehen kann, entsprechend hat der mir aber immer die Sachen aufgenommen. Das war ganz cool. Ich wusste aber nicht, was da bei Fall Brawl so stattfindet, weil ich die Shows davor nicht gesehen habe. So, und ich wusste nur, es wird Wargames geben. Und ich habe mich da mega drauf gefreut, geil Wargames. Und dann kriegst du halt so ein Match, wo ich mir denke so, nee, das war auch nicht dramatisch schlecht. Da waren auch witzige Momente dabei. Also zum Beispiel, wenn Jerry Sags, Terry Funk in diese, oder zwischen den Ringen piledrivet und Terry Funk einfach mal in dieser Lücke verschwindet und so.
Genau.
Großartiger Moment und Fun Fact hier, also natürlich Dusty und Dustin Rhodes, denen hat das natürlich mega viel bedeutet, hier nochmal Seite an Seite zu kämpfen, ist ganz klar, ne? Also für die war das sehr, sehr wichtig. Fun Fact von Dusty Rhodes aus der Doku höchstpersönlich, also Robert Parker, der war ja damals nur Manager, so im ja, Stile von hier dem Colonel quasi damals, ne? Und der hat wohl von Brian Knobs und Jerry Sags so doll eine abbekommen, also in der DVD haben sie dafür so einen großen Splash in der Ecke genommen von den Nasty Boys, dass er sich wohl bei diesem Splash in die Hose gemacht hat. So, und Dusty Rhodes meinte dann, ey, das Finish bestand ja dann daraus, dass er Robert Parker in den Finger vor Leglock nehmen sollte und er dachte so, es war wirklich eine widerliche Angelegenheit, weil man gemerkt hat, wie die braune Suppe unten aus der Hose rauskam und die weiße Hose zunehmend eine andere Farbe annahm. So. Und so ähnlich habe ich mich auch eigentlich bei dem Match gefühlt, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, die Nasty Boys haben zum Finish ja dann noch abwechselnd Elbow Drops auf ihn geworfen. Das hat wahrscheinlich
nachher
auch nicht irgendwie besser gemacht.
Wahrscheinlich nicht. Nee, auch das. Es ist eben, wir kommen gleich zu den besten Wargames Matches. Wir machen diesen lustigen Teil jetzt vorneweg. Das ist kein katastrophal schlechtes Match. Das katastrophal schlechtere Match ist dann das, was dann später noch kommt. Aber es ist eben auch nicht mehr das, was man sich vor den Wargames so erwartet. Und die Zeit, wo es jetzt wirklich bergab geht, die kommt jetzt so langsam, Markus, oder?
Genau, also ganz kurz. 95 hatten wir dann Hulk Hogan, Randy Savage, Lex Luger und Sting. Also eigentlich ein ziemliches Dreamteam gegen den Dungeon of Doom. Das waren damals eben Meng, Kamala, The Shark, das war eben der ehemalige Earthquake, John Tenta, und der Zodiac, das war Ed Leslie, also der ehemalige Brutus the Barber Beefcake. Das war schon eine ziemliche B- bis C-Truppe eigentlich, aber das war eben so damals die große Fehde. Wir haben auch gesagt, dann 95 bei Uncensored haben wir schon dieses ein anderes Cage-Match gesehen mit Hogan und Savage eben gegen die Dungeon of Doom. Und, oder was 96? 96 war es, glaube ich, Uncensored dann.
Ja, 96
genau, Uncensored. Weil Luger ist ja kurz vorher, das war so bei der ersten Nitro-Episode, war das so diese große Überraschung, dass Lex Luger plötzlich von der WWF zur WCW gekommen ist. Der war dann noch ganz frisch, da wusste man noch nicht wirklich, ist er jetzt für Hogan, ist er gegen Hogan, mit Sting hat er eine Freundschaft. Das heißt, das Ganze war so ein bisschen auch noch ein Überbau, wo wird sich Lex Luger hinbegeben, wer wird da jetzt irgendwie gegen Hogan turnen, wird das Randy Savage sein, wird das Lex Luger sein. Und das Match war auch nicht wahnsinnig toll. 96 hatte man eine sehr heiße Story. Das war kurz nachdem sich im Sommer die NWO formiert hat. Da hatten wir, die NWO bestand damals aus Hollywood Hogan, Kevin Nash und Scott Hall. Und da hat man so ein bisschen immer wieder geteasert zu der Zeit, dass Sting auch zur NWO kommen soll oder will oder dass man Sting.
Und Ted DiBiase.
Du darfst nicht vergessen. Ted DiBiase war damals schon dabei. Genau, der war damals auch schon dabei. Und da ging es eben darum, wo wird Sting hinkommen und das WCW-Team, das war eben zu der Zeit Ric Flair, Anderson, Lex Luger. Und eventuell Sting, also man hat das auch so gemacht, normalerweise waren ja alle, sind die Teams gemeinsam rausgekommen, gingen dann abwechselnd rein. In dem Fall sind sie aber einzeln rausgekommen. Und ja, im Endeffekt gab es dann einen eigenen NWO-Sting. Das war Jeff Farmer, ich glaube, der ehemalige Cobra hat er, glaube ich, geheißen.
Ja, es war Cobra.
In Japan dann aber relativ lange Erfolg hatte. In Japan gab es ja auch einen NWO-Ableger. Ja, und da kam eben dann dieser NWO-Sting raus, hat dann eben Lex Luger attackiert. Dann kam der richtige Sting, hat da einmal kurz aufgeräumt, ist aber dann wieder gegangen, weil er irgendwie beleidigt war, dass seine Freunde nicht geglaubt haben, dass er auf ihrer Seite ist. Also das war von der Storyline her damals sehr heiß,
aber
inhaltlich auch nicht wahnsinnig.
Ja, aber das Match, also das würde ich tatsächlich noch so ans hintere Ende der besseren Wargames-Matches packen. Weil die Geschichte halt heiß gewesen ist. Also dieser Moment, dann kommt ja der echte Sting irgendwann rein, fertigt dann die komplette NWO ab und man denkt sich, ach, guck mal hier, der Stinger, der rettet uns. Und dann geht er. Und dann gibt's ja diese ikonische Szene, wo Lex Luger zusammengeschlagen wird und seinem Freund hinterher ruft und sagt, hier, Sting, komm zurück. Und die NWO fällt dann eben einfach über, die Mannen hier um Lex Luger, Ric Flair, Arn Anderson her und dann ist das Ding hier gelaufen. Fand ich super. Also, was ich so mit richtig schlechten Wargames-Matches meine, ist zum Beispiel, also auch das danach mit 97 Horsemen gegen NWO, das war okay.
Ja, das war aber mehr oder weniger ein großer Überbauengel, wo es darum ging, also die Horsemen, da war damals auch Kurt Hennig, also der ehemalige Mr. Perfect dabei, der dann eigentlich ab dem Punkt, wo er ins Match gekommen ist, sofort gegen seine Horseman-Kollegen geturnt hat und sich der NWO angeschlossen hat. Die NWO damals übrigens, das war Buff Bagwell, Conan Six, also Sean Waltman, der 1-2-3-Kid, der ehemalige, und Kevin Nash. Also das war jetzt natürlich, Six hat das Ganze noch ganz gut gerettet mit vielen Bumps. Buff Bagwell war da jetzt keine große Nummer, Kevin Nash auch schon eher nicht mehr ganz so gut dabei. Ja, auf der anderen Seite hatten wir natürlich Ric Flair und Chris Benoit. Wir hatten halt auch Steve McMichael. Also ich kann mich erinnern, das Match war okay, aber das war jetzt auch also nichts mehr, was an die großen Tage irgendwie anknüpfen konnte.
Nee, das nicht. Aber es war okay, so in dem Sinne, weil die darauffolgenden Matches, die waren beide nicht okay, die dann noch gekommen sind. Ne? Wir sind jetzt 98, da haben wir drei Teams gehabt, also drei Teams, A3 Wrestler, wir hatten Team WCW mit Diamond Dallas Page, Roddy Piper und dem Warrior. Ja, der Warrior. Dann Team NWO Hollywood mit Hulk Hogan, Bret Hart und Stevie Ray und Team NWO Wolfpack mit Kevin Nash, Sting und Lex Luger. Und also erstmal muss man ja hier sagen, also rein auf dem Papier, wenn man sich dieses Match anschaut, boy oh boy, was für eine Star Power. Und Stevie Ray, oder? Stevie Ray.
Genau. Und dazu sagen, die Stipulation war, glaube ich, derjenige, der, also da konnte man dann auch schon den Gegner pinnen. Ja. Also da war es nicht nur mit Aufgabe. Und derjenige aber, der den Pin gemacht hat, aus dem jeweiligen Team, diese Person hat dann ein Titelmatch gegen Goldberg bekommen später. Das heißt, wir hatten auch so diese Situation, es waren zwar drei Teams, aber eigentlich waren die drei Teams auch ein bisschen gegeneinander, weil jeder wollte irgendwie den Sieg haben, außer der Warrior, dem war der Titel egal. Also das war eins der furchtbarsten Matches der Wrestling-Geschichte, glaube ich. Was noch dazu kam, der Warrior, da gab es dann eine Szene, wo plötzlich Rauch im Ring war, dann stand plötzlich der Warrior, also nicht der echte Warrior, das war damals Renegade, dem man eine Warrior-Jacke angezogen hat im Ring, den hat sich Hulk Hogan dann geschnappt, dann gab es wieder Rauch, dann war der weg, dann kam der echte Warrior und das Problem ist, der war dann da und war dann weg, das hat man so realisiert, dass man da in den Ring eine Klappe eingebaut hat, die, glaube ich, aus Stahl war, die auch nicht irgendwie abgedeckt war. Das hat man aber sicherheitshalber den anderen Wrestlern, die an dem Abend Matches hatten, nicht gesagt. Und das hat leider dazu geführt, also Davey Boy Smith hat sich da an dieser Klappe, weil er es auch einfach nicht wusste, dass die da ist, ziemlich schwer am Rücken verletzt. Und das kann man wahrscheinlich als Auslöser nehmen. Also der hat dann sehr stark auf Schmerzmittel gesetzt in der nächsten Zeit, um sich von dieser Rückenverletzung irgendwie zu erholen und trotzdem weiter im Ring zu stehen. Und ist er dann leider auch sehr jung mit Herzproblemen gestorben, die man auch auf diesen Schmerzmittelmissbrauch dann eigentlich schon zurückgeführt hat teilweise. Das heißt, für diesen für dieses absolut furchtbare, dumme Match mit dieser dummen Warriors-Szene, die niemanden interessiert hat. Da Warriors 98 unglaublich gefloppt in der WCW. Das waren die furchtbarsten Warrior-Zeiten, die es jemals gab, glaube ich. Und hat dafür gesorgt, dass sich da einige Leute mit solchen blöden Stunts wirklich komplett unnötig verletzt haben. Ja, das Match selber... Ich glaube, Hogan ist dann irgendwann dem Warrior nachgelaufen.
Das ist eine geile Szene. Sorry, da muss ich sofort ins Wort fallen. Das ist so eine geile Szene. Auch das habe ich mir nochmal angeschaut. Also ich habe mir nur schlechtes Wrestling in den letzten Tagen angeguckt. Dankeschön dafür. Du hast gesagt, Nebel kommt in den Ring, der falsche Warrior steht da, Hogan und auch Stevie Ray schlagen den zusammen, dann kommt nochmal Nebel, Hogan posiert mit dem Mantel vom Warrior, dann ertönt wieder die Musik, der echte Warrior kommt in den Ring, räumt ein bisschen auf.
Ich glaube, dann schlafen alle mal zwischendurch, weil das ist irgendwie Schlafgas oder sowas.
Aber auch die Action, die dann im Ring zu sehen ist, ne, dann der Warrior telegrafiert seine Blocks 3 Meter vorweg, ne, also hebt immer den linken Arm, damit die Leute da draufschlagen und damit er mit dem rechten Arm dann zuschlagen kann, fertigt also Hogan und Stevie Ray ab. Irgendwann hat Hogan die Schnauze voll, flüchtet, lässt sozusagen seinen Mann zurück, verschließt auch die Tür, da nur eine Tür, und sagt dann hier, ne, ihr könnt mich alle gerne haben, und der Warrior dann so wilder Mann und so, tritt dann oben so eine Ecke von diesem Käfig los, klettert dann da raus, du hörst nur so ein Bumm. Und das nächste, was du siehst, der Warrior will hinterher stürmen, aber er hat sich anscheinend auch am Knie verletzt und humpelt halt so hinter Hogan her. Und dann gibt's ein riesengroßes Tohuwabohu, Hogan und der Warrior raus. Und dann endet das Match eben damit, dass Diamond Dallas Page, ich meine Stevie Ray, sehr schnell einen Diamond Cutter verpasst und das Ding ist dann gelaufen. Also
ich habe jetzt totales. Du hast mich jetzt endgültig überzeugt. Ich werde mir jetzt sofort am 5. März das neue WWE-Spiel holen. Und dann werde ich sofort ein Wargames-Match ansetzen und mein Team wird sein Brock Lesnar, Bobby Lashley und Gunther gegen den Warrior Stevie Ray und Kevin Nash. Und dann mache ich die einfach platt alle.
Ich weiß gar nicht, ob der Warrior und Stevie Ray dabei sind, aber dafür gibt es auch die Creation Suit im Zweifelsfall. Ja, also, und auch, das können wir jetzt vielleicht auch ein bisschen kürzer machen, es gab natürlich dann auch nochmal ein Wargames-Match, ein Wargames-2000-Match, dann in der schlimmsten Zeit von WCW Nitro unter Vince Russo, und das war dann so ein Ding, was eigentlich eher ein Tower-of-Doom-Match gewesen ist, ne? Auch mit 3 Käfigen, mit dem Champion-Titel, der hier auf dem Spiel stand, und das war auch grauenvoll, ne? Mit auch Vince Russo, der aktiv hier im Ring mit dabei gewesen ist, also der ein Teil des Matches gewesen ist. Hockey-Maske
und Baseballschläger, glaube ich, zum Ring kam damals.
Hockey-Helm, Maske nicht, aber Hockey-Helm.
Helm, ja. Genau. Und Kevin Nash, Jeff Jarrett, Scott Steiner und Vince Russo gegen Booker T, Goldberg und Chronic, also Brian Adams, der ehemalige Crush, und Brian Clark, der ehemalige Adam Bomb, und Sting.
Und Sting. Also von den Namen her eigentlich was ganz Großes, aber es war halt grauenvoll. Ne? Es gab dann am Ende die Attacke.
Impact 2006 oder so ungefähr vom Line-Up.
Ein bisschen, ja. Es gab auf jeden Fall am Ende den Turn von Bret Hart gegen Goldberg. Goldberg wollte raus und damit Champion werden. Bret Hart hat ihm die Tür vor den Kopf geschlagen. Dann gab es natürlich auch noch den Turn von Kevin Nash, der sich dann mit Jeff Jarrett und Vince Russo dann verbrüderte, über den leblosen Körper von Goldberg hinwegstieg. Es war grauenvoll. Guckt's euch an. Braucht man gar nicht viel drüber zu sprechen. Guckt's euch an. Aber Markus, wenn wir jetzt so auf die guten Matches dieser frühen Wargames-Ära schauen, da muss man sagen, also gerade alles vor 93, das ist halt wirklich auch das, was es ausmacht. Ich würde auch noch die 96er mit reinnehmen, die kann man sich auch noch gut anschauen, gerade wegen der Story. Aber diese Wargames-Matches vor 93, die sind halt was Besonderes. Ich habe gesagt, also für mich ist das Wargames-Match von 92, gehört zu meinen absoluten Lieblingsmatches. Das ist brutal, das ist knallhart, die Charaktere sind halt geil, die Fehde mit Sting Squadron gegen die Dangerous Alliance ist geil, genauso auch die Zeit natürlich mit den Horsemen, das hat super funktioniert. Also da ist sehr viel bei, was man sich anschauen sollte, wenn man so ein bisschen Wrestling-Nostalgie und Wrestling-Geschichte noch nachholen möchte, oder?
Genau, also für mich auch, also 92 ist auch eines meiner absoluten Lieblings-Wargames-Matches. Persönlich, also die sind übrigens 91 und 92 sind beide auch zum Beispiel in Observer mit 5 Sternen bewertet worden, also wirklich hervorragende Matches. Ich bin persönlich fast noch ein bisschen mehr auf der 91er Seite. Da hatten wir die Horsemen, Barry Windham, Ric Flair und Sid Vicious und Larry Zbysko, der hat damals Arn Anderson vertreten, der sich ein paar Tage vorher verletzt hatte. Und auf der anderen Seite hatten wir Sting, die Steiner Brothers, und Brian Pillman. Und ich bin ja ein sehr großer Brian Pillman-Fan auch immer schon gewesen. Und das war so ein bisschen der Versuch, Brian Pillman da besser darzustellen. Also da gab's ja auch ein absolut tolles, brutales, sehr dramatisches Match. Und ja, da hatten wir das erste Mal das, oder nicht das erste Mal, aber da hatten wir vor allem noch das Problem mit diesem Dach obendrauf. Das war ja nicht so wahnsinnig hoch, das war ja nicht so wie heute Hell in a Cell, sondern das war halt vielleicht, weiß nicht, ja, kein Meter über den Köpfen der Wrestler.
Es war so hoch, dass du jemanden mit dem Overhead Press dagegen drücken konntest,
genau. Also
so und das, eine Armlänge.
Das Problem war, ja, dem guten Sid Vicious hat auch die, glaube ich, niemand irgendwie mal die Physik oder solche Dinge erklärt. Der hat Brian Pillman dann nämlich eine Powerbomb verpasst, hat ihn dann aber natürlich jetzt ja, kann man sich's vorstellen, knapp über den Kopf. Powerbomb sitzt eigentlich der Gegner teilweise fast aufrecht auf den Schultern. Das ging sich natürlich nicht aus. Der hat ihn zur Powerbomb hochgenommen. Ist dann draufgekommen, oh, höher bekomme ich ihn nicht. Was mache ich dann? Ich lasse ihn einfach fallen. Hat Pillman dann ziemlich böse auf den Nacken fallen lassen. Der war dann auch mit Zerrungen im Nacken dann eine Zeit lang außer Gefecht. Und ja, aber das war so sozusagen also Flying Brian als der Kämpfer, der Pitbull, der sich da immer wieder durchsetzt, am Schluss dann eben gepinnt wird, auch auf der Trage rausgetragen wird. Aber das war sozusagen ein bisschen der Versuch, den da in den Augen der Fans mehr zu etablieren und war auch für mich ein absolut großartiges Match.
El Gigante rettet ihn doch da. Das ist doch das Ding. El Gigante kommt doch dann in den Ring und rettet
ja,
ihn.
Ja, richtig, genau. Stimmt.
Ja, das ist ja der Gag hier an dem ganzen Ding. Das ist auch ein sehr gutes Wargames-Match. Aber ich mochte dieses Finish nicht. Mit der Verletzung von Brian Pillman und mit diesem quasi mehr oder weniger Ende mit El Gigante, der dann hier das Ding beendet. Das hat für mich nicht ganz so zusammengepasst, ne? Dass dann quasi El Gigante das Match beendet, ne? Weil er wurde eben ja gerade nicht gepinnt, sondern El Gigante ist in den Ring gekommen, hat ihn quasi rausgenommen, dadurch war das Match dann vorbei und das hat es dann ein bisschen ja kaputt gemacht für mich. Ansonsten die früheren Wargames-Matches, auch die noch sehr, sehr sehenswert. Ne? Das ist dann nicht unbedingt was für Wrestling-Puristen, sagen wir es mal, aber da wird halt viel geschlagen, da ist viel Härte dabei. Auch die kann man sich anschauen. Gerade diese frühen Dinger von 87, sowohl das erste Wargames-Match als auch das zweite dann mit Road Warriors, Nikita Koloff, Dusty Rhodes, Paul Ellering gegen die Horsemen mit War Machine. Auch das kann man sich noch hervorragend anschauen, genauso wie auch das dann eben von 89 mit den Road Warriors, dem Midnight Express und Steve Williams gegen die Fabulous Freebirds und das Samoan SWAT Team. Bisschen anderer Style, aber kann man schon so machen. Und ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich schon so diese frühe Ära ganz gut abgedeckt. Wir haben es gesagt, spätere Wargames Matches eher so ein bisschen schwierig. Wie gesagt, 96er noch gut, 97er auch okay. Auch gut, aber dann auch viel Quatsch einfach mal dabei, was auch dieses Wargames-Match ja so ein bisschen verwässert hat. Und dann, du hast es ja auch schon eingangs erwähnt, sind wir dann ja, gibt es eine lange Wargames-Pause, klar, Elimination Chamber, viele Wargames-Interpretationen. Wenn wir dann aber ins Jahr 2017 schauen, dann wurde das Wargames-Match ja bei NXT TakeOver Wargames wieder zurückgebracht, Markus. Und es gibt insgesamt 8 Wargames-Matches bei NXT. Und da müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, aber welche, hast du da Favoriten bei? Also weil ich muss dazu sagen, also wirklich schlecht ist davon jetzt kein Match. Also da jetzt einen Flop zu machen oder zu sagen, nee, das ist wirklich mies, da war halt kein Match wirklich mies, ne? Also das Nein, muss man ganz klar sagen.
Die haben ja auch wirklich das Beste, also eigentlich die haben Triple H, NXT, also TakeOver gab es eigentlich, glaube ich, gar kein schlechtes. Und Triple H hat das sehr gut gemacht. Das war nämlich schon immer, da waren immer Geschichten dahinten, da gab es immer eine gewisse Fäden, einen gewissen Fädenansatz. Und es waren natürlich unglaublich gute Leute dabei, die, egal ob da jetzt ein Käfig da ist oder nicht, hervorragende Matches abliefern können. Und die aber natürlich auch das Ganze gemacht haben. Ja, so die MVPs natürlich. Also wir hatten in sehr vielen von diesen Matches, ich glaube eigentlich in allen bis aufs Letzte, in allen von diesen Original-Takeover-Matches hatten wir irgendeine Variante der Undisputed Era dabei.
Außer bei den Damen vielleicht.
Bei den Damen natürlich nicht, aber bei den. Also, wir hatten da immer Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und ja, Roderick Strong war eigentlich auf der einen oder anderen Seite auch immer dabei. Für mich persönlich, also ich habe mich sehr gefreut damals über das erste Match 2017. Das waren drei Teams, drei Dreier-Teams Und da waren auch dabei Sanity. Und also das heißt auch Alexander Wolf, der Axel Tischer, den wir jetzt auch bei der WXW wieder sehen. Und ja, der hat da für mich sehr gut reingepasst. Sanity war überhaupt ein Stable, der mir sehr gut gefallen hat. Und also mich hat es damals sehr gefreut, einfach, dass man Axel da auch in diese Position gebracht hat. Es war für mich ein absolut hervorragendes Match. Das war damals eben Adam Cole, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Die haben auch gewonnen. Das andere Team war Roderick Strong und die Authors of Pain mit Paul Ellering. Da hat man noch so ein bisschen den Paul Ellering-Aspekt gehabt, der ja Wargames-Erfahrung hatte. Und dann waren es eben Sanity, also Alexander Wolf, Eric Young und Killian Dane, der heute auch wieder als Big Demo in den Indies unterwegs ist. Und ja, also kein Dach mehr. Das war so die erste Neuerung. Höherer Käfig, kein Dach, weil Triple H gesagt hat, das Dach ist auch zu gefährlich und die Leute können da jetzt, sind jetzt jüngere Wrestler, die auch mehr zeigen wollen, die können da jetzt auch vom Käfig irgendwie hüpfen. Es gab die Stipulation jetzt auch bei den neuen WWE Wargames Matches, dass man nicht aus dem Ring raus darf, also nicht über den Käfig klettern, sonst verliert das Team automatisch, wenn sich irgendjemand sozusagen feige aus dem, wie sagt man es im deutschen Wrestling?
Also Staub macht?
Die feige Mattenflucht zeigt. Ach so. Das war sozusagen die Stipulation, die auch bis heute noch gültig ist. Und ja, also es gab da Tische, es gab da Waffen, es gab da viele Spots. Wir hatten jetzt auch diesen Spalt zwischen den Ringen nicht mehr. Das heißt auch sicherer für die Leute. Und das war eigentlich, ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass es die Wargames jetzt wieder in fast Originalversion gibt. Und die haben mich da schon sehr stark abgeholt, dieses erste Match auch.
Ja, also das erste Match hat auf jeden Fall da gut gezeigt, wie man quasi hier die Wargames neu interpretiert, eben mit durchaus einem großen Gewaltfaktor auch mit dabei. Du hast gesagt, da wurden immer wieder Gegenstände auch mit reingebracht, Candlesticks, Tische und so weiter und so fort, Mülltonnen. Und man hat dann eben auch gezeigt, nein, wir wollen auch was Spektakuläres dabei zeigen. Und das war ja auch dann sehr oft, dass wir diese Dives oder auch Aktionen von dem Käfig runter gesehen haben. Und da möchte ich nur mal so ein paar aufgreifen, nämlich, deswegen habe ich gerade Mülltonnen so betont. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Wargames Match 2020 der Frauen. Damals trafen Candice LeRae, Dakota Kai, Toni Storm und Raquel Gonzalez, also damals noch Gonzalez, auf Shotzi Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley und Io Shirai. Und da gab's ja diesen legendären Spot, wo Io Shirai auf den Käfig geklettert ist, sich die Mülltonne über den Kopf gezogen hat und dann einfach mal auf alle gesprungen ist. Also das ist ja auch so ein legendärer Spot, genauso wie 2018, wo wir dann von Ricochet diesen 630 von oben runter gehabt haben auf alle. Also diesen Double Moonsault, mehr oder weniger. Es war kein 630, es war ein Double Moonsault. Auch das super spektakulär. Wenn ich jetzt sagen müsste, was sind meine Lieblings-Wargames-Matches aus der Zeit? Ich mochte sehr gerne das 2019er. Das war damals die Undisputed Era und die trifft auf Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic und Kevin Owens. Und gerade Kevin Owens, der dann nochmal zu NXT zurückgegangen ist, da hat man dann auch mit dieser Dominanz von der Undisputed Era nochmal aufgeräumt und dann konnten eben hier die Babyfaces gewinnen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Also wie ging's dir da? Oder vertue ich mich jetzt? War das 2000 oder war das 2019 war das?
Genau,
das 2020, nicht 2020, was
2020. Ja, genau, und Kevin Owens hatte ja auch eine persönliche gute Beziehung mit Dusty Rhodes, der war ja auch ein großer Förderer von ihm. Das heißt, ich glaube, für ihn hat es auch viel bedeutet, dann nochmal in so einem Match zu sein, sozusagen, wo Dusty Rhodes auch der Schöpfer war. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, das Match damals. Auch natürlich die großen Brocken, Keith Lee, Dominik Dijakovic, die dann natürlich auch ein bisschen die eher leichtgewichtige Undisputed Era ein bisschen durch die Gegend werfen konnten.
Genau, ja, und da ist noch die Damen-Matches da auch nochmal hervorzuheben, auch gerade der 290er Wargames-Event ohnehin sehr gut, aber auch da, das Match, was wir da gehabt haben, konnte man sich auch sehr, sehr gut anschauen, ne? Also zwischen Rhea Ripley, Candice LeRae, Dakota Kai, Tegan Nox gegen Shayna Baszler, Bianca Belair, Io Shirai und Kaylee Ray.
Da hatten wir auch den großen Turn damals.
Ja. Genau. Von Dakota Kai, ne, die sich da gegen Tegan Nox gewandt hat und gesnappt ist. Genau, das hat natürlich diese Geschichte auch dann nochmal wirklich ausgemacht. Gerade auch, das darf man wirklich nicht vergessen, Wargames war auch immer eine Art und Weise, wie man Geschichten weiter fortsetzen konnte. Und zuletzt haben wir das Wargames-Match ja gesehen bei NXT Wargames im Dezember 2021. Und da haben wir ja bei den Männern unter anderem wirklich diese Konfrontation gehabt mit Team 2.0, Bron Breakker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo und Grayson Waller. Und die trafen ja auf Team Black and Gold, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne und LA Knight. Und gerade Black and Gold hat ja wirklich auch die Wargames bei WWE extrem geprägt. Das hat man hier nochmal zum Abschluss gebracht. Und auch das war auch richtig gut, Markus.
Ja, also da haben sie auch erstmal ein bisschen zeigen können, die, sag ich mal, neuen Jungs von der vom bunten NXT 2.0, was wir damals ja hatten, dass sie da durchaus auch mithalten können, durchaus dazugehören und auch die Zukunft des Brands darstellen. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, das 2020er Match, da hatten wir ja auch wieder die Undisputed Era gegen Danny Burch, Oney Lorcan, Pete Dunne und Pat McAfee, wo uns der gute Pat McAfee ja durchaus sehr positiv überrascht hat, der ja da wirklich mit diesen sehr, sehr guten Leuten, mit denen er da im Ringstand durchaus Schritt halten konnte. Also das hat mich sehr, sehr überrascht und hat mir auch sehr gut gefallen, auch damals das Match.
Ja, es sehe ich nach wie vor kritisch. Ich habe das nicht gemocht, dass Pat McAfee hier so im Mittelpunkt stand und quasi auch seine Teampartner fast schon in Schatten gestellt hat. War ich nicht der allergrößte Freund von, weil ich gerade zur damaligen Zeit Pat McAfee auch überhaupt nicht leiden konnte. Aber ist ganz subjektiv. Ich habe auch viel bei der Recherche gelesen, dass viele Leute dieses Match mochten, eben gerade deshalb. Deswegen sehr subjektiv. Und ich habe es angesprochen, ne, jetzt im vergangenen Jahr hat ja dann auch Triple H die Wargames hier auf die große Bühne gebracht. Survivor Series Wargames, eben dann auch mit zwei Matches. Einmal bei den Damen Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim und Becky Lynch, die ja da kurz vorher zurückgekehrt war, gegen Damage Control, Nikki Cross und Rhea Ripley. Und dann bei den Männern natürlich die Bloodline gegen die Brawling Brutes, Drew McIntyre und Kevin Owens. Und das liegt ja noch nicht so allzu weit zurück. Das ist noch ja die Zeit, als Sami Zayn Teil der Bloodline gewesen ist und da wirklich aufgenommen worden ist und sie ihn alle geliebt haben und sie doch alle befreundet gewesen sind und dieser schöne Moment am Ende, dieses große Drama, was dann da wirklich sich ausgezeichnet hat. Max, wie stehst du dazu, dass man jetzt auch auf der großen Bühne, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch in den kommenden Jahren bei der Survivor Series wieder Wargames-Matches sehen, dass man diese Matchart da wieder aufgezeigt hat?
Ja, finde ich prinzipiell sehr, sehr gut. Hat man ja auch durchaus, also wie gesagt, Triple H weiß ja, was er tut. Der wird die Matches auch entsprechend gut besetzen. Und ja, ist natürlich auf der großen Bühne, macht das Sinn, gerade auch im Survivor Series Setting, weil da hatten wir die letzten Jahre dann diese Bragging Rights Geschichten oft, wo irgendwelche Raw gegen SmackDown Matches stattgefunden haben, die aber dann nie irgendwelche Auswirkungen hatten. Also es hat nie irgendeinem Brand irgendwas gebracht, bei der Survivor Series siegreich gewesen zu sein. Und ich glaube so, dass das Update davon zu sagen, Survivor Series ist jetzt einfach Wargames-Zeit, das passt ganz gut. Fürs nächste Jahr natürlich fast aufgelegt in irgendeiner Form Beteiligung meiner Meinung nach von Cody Rhodes, weil das ist sozusagen das Match, was sein Vater erfunden hat. Er war ja selbst, er wäre geplant gewesen, glaube ich, für das erste Blood and Guts Match bei AEW, das dann aber pandemiebedingt nicht stattgefunden hat. Und ich glaube für ihn so das erste richtige Wargames-Match unter diesen Namen, das könnte für ihn auch nochmal eine ganz große Nummer sein. Also wenn man schon ein bisschen sehr weit in die Zukunft blickt, würde ich mal sagen, so Prediction für 2023, wir sehen irgendwann Cody Rhodes in einem Wargames-Match im Laufe des Jahres.
Ja, ich meine, wenn man die Bloodline-Story, so wie sie aktuell aussieht, noch ein bisschen zieht, da bilden sich ja quasi schon Fraktionen, ne? Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Ansonsten hier bei der Survivor Series, beide Matches gut. Bei den Damen, da hat's mir nicht so gut gefallen, dass man am Ende wirklich die Heels, also um Damage Control, Nikki Cross und Rhea Ripley so abgefertigt hat, ne? Das fand ich dann ein bisschen sehr schade. Da war dann gerade eine Becky Lynch und Bianca Belair waren dann sehr, sehr übermächtig. Mochte ich nicht so. Aber das Herren-Wargames-Match hier mit der Bloodline und den Brawling Brutes, Drew McIntyre und Kevin Owens, Das war schon geil. Also allein wegen Storytelling war das halt super.
Genau, und ich glaube, es war auch die gleiche Arena, das haben wir jetzt bei Raw erst gesehen, wo Kevin Owens ja zu Sami Zayn gesagt hat, so wie er gesagt hat, ja, wir können uns ja zusammentun gegen die Bloodline, wo er gesagt hat, mehr oder weniger, willst du mich jetzt verarschen? Das war genau in dieser Arena, wo er mich da bei Wargames verprügelt habt. Also ich helfe dir sicher nicht. Und ich glaube, die Bloodline-Story ist natürlich, da haben wir eh schon an anderer Stelle drüber gesprochen, ist natürlich die heißeste Geschichte, die WWE gerade so auf Lager hat. Und genau solche Geschichten musst du eigentlich bei Wargames erzählen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass in irgendeiner Variante Cody, Sami Zayn, Kevin Owens, noch ein, zwei, drei Leute gegen die Bloodline vielleicht im Laufe des Jahres, könnte eine ganz, ganz heiße Geschichte auch werden.
Sehe ich genauso. Und das ist auch ein Match, das kann man sich durchaus nochmal anschauen. Ne?
Man kann es jetzt auch schon im Spiel spielen, wenn man nicht so lange warten möchte, weil ich glaube, die Leute sind alle drin.
Die sind alle da, das stimmt, ja. Die sind alle da und das kann man auf jeden Fall problemlos nachspielen. Das ist vollkommen korrekt. Aber Markus, ich glaube, damit sind wir dann an der Stelle auch ganz gut durch. Haben hier einmal den wilden Schweinsgalopp durch die Wargames-Geschichte vorgenommen. Abschließende Wargames-Kommentar von dir.
Ja, also eins meiner absoluten Lieblingsmatches, wenn es richtig gemacht ist. Und eigentlich eins meiner Guilty Pleasures, wenn es furchtbar gemacht ist. Weil dann hat man zumindest unglaublich kuriose Dinge zum drüber lachen und sich drüber aufregen. Das heißt, einerseits Blutgewalt und gutes Storytelling und andererseits Material für Memes und lustige YouTube-Clips. Was will man mehr?
Ganz genau. Ja, ich bin auch ein Freund von den Wargames-Matches. Ich kenne aber auch viele, die die Wargames-Matches gar nicht mögen, weil sehr oft natürlich, gerade wenn man sie jetzt häufiger sieht, die Abläufe sehr ähnlich sind, ne, mit den Heels, die sehr oft im Vorteil sind. Wenn die Babyface im Vorteil sind, funktioniert meist die Matchstruktur nicht so, aber natürlich muss man es hier und da mal bringen. Dann eben dieses Abwarten, bis wir in das Match Beyond reinkommen, dann am Ende Submit or Surrender. Auch das ist was vielen nicht so gefällt. Ich mag das trotzdem. Also Kai sagt immer, das fühlt sich an wie Zeitspiel, ne, bis es dann wirklich losgeht. Und ich weiß auch, dass der Kollege Markus Holzer das Match nicht besonders mag, also diese Matchart. Kann ich auch verstehen, aber wenn es gut gemacht ist, wie jetzt zum Beispiel zuletzt bei der Survivor Series, dann kann das eben auch eine ganz tolle Dynamik haben. Aber, und da bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, ich möchte das Wargames-Match nicht unbedingt jedes Jahr haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Willst du das jetzt jedes Jahr bei der Survivor Series haben? Weil ich finde, ja,
das ist halt
nutzt schwierig. Sich auch irgendwann ab, ne?
Das ist halt wie bei Hell in a Cell und so, wenn du das wirklich, also wenn das jetzt wirklich fix bei Survivor Series werden sollte, Das haben wir ja auch immer gesagt, also so ein großes Match sollte es eigentlich dann geben, wenn es die Storyline erfordert. Natürlich kann ich mir die Storyline so hinbasteln, dass das im passenden Monat der Fall ist. Aber so wie wir es bei Hell in a Cell teilweise hatten in den vergangenen Jahren, es ist jetzt Hell in a Cell Monat und egal, ob es gerade notwendig ist oder nicht, wir stricken uns da schnell irgendwie in zwei Wochen eine Story hin, dass es jetzt bei Hell in a Cell kulminieren muss, das Ganze. Wenn man das geschickt macht mit dem Storytelling, und das eben lang genug im Voraus plant, dass das nicht irgendwie komisch wirkt, sondern dass das wirkt wie der natürliche Punkt, an dem man da kommen sollte, dann hätte ich nichts dagegen, jedes Jahr ein beziehungsweise jetzt zwei gute Wargames-Matches zu haben. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Also das Match sollte eigentlich dann sein, wenn es benötigt wird. Und ja, wie ist das? Absence makes the heart grow fonder. Also wenn ich mich alle paar Jahre mal darauf freuen darf, jetzt gibt's endlich mal wieder ein Wargames-Match, hat das natürlich auch was für sich. Werden wir wahrscheinlich sehen müssen, wo sich die Geschichten so hinbewegen in den nächsten Jahren.
Genau, hat Triple H auch gesagt, mal sehen. Also das war sehr erfolgreich. Und Erfolg sorgt ja normalerweise dafür, dass man einfach das, was den Erfolg gebracht hat, nochmal wiederholt. Ich glaube schon, dass wir es dieses Jahr sehen werden. Ich bin aber da nicht der allergrößte Freund von, aber schauen wir mal, wie sich das in den kommenden Monaten dann entwickelt. Erstmal ist ja WrestleMania, das steht ja auch vor der Tür und da geht's dann ohnehin erstmal in eine ganz andere Richtung. Und bei uns geht's hier nächste Woche weiter mit dem Thema Underdogs. Wir gehen also nochmal auf Underdog-Storylines, auf Wrestler, auf ja Gegebenheiten ein. Da werden wir über Sami Zayn sprechen, über einen Rey Mysterio, über einen Daniel Bryan, Bryan Danielson und so weiter und so fort. Also
ich hoffe auch über Barry Horowitz.
Oh ja, Horowitz wins, natürlich, 1-2-3-Kid und so weiter und so fort, ganz genau. Da werden wir drüber sprechen im Wochenend-Podcast und wenn noch mehr von uns hören möchtet, einfach bei Patreon und bei Steady reinschalten. Da gibt's nächste Woche unter anderem auch die Review zum Karat. Markus, und da müssen wir sagen, wer beim Karat vor Ort ist, der kann auch ruhig mal bei uns beiden hier Hallo sagen. Also wir sind auf jeden Fall vor Ort.
Genau, wir sind da und ja, freue mich, wenn ich mit dem einen oder anderen noch ein bisschen ins Quatschen komme vielleicht.
Ja, werden wir garantiert machen. Außerdem müsst ihr den Podcast dann schnell gehört haben, weil der Podcast am Sonntag erscheint. Müsst ihr jetzt einfach vom Karat hören. Ihr schafft das. So. Damit mache ich jetzt hier aber den Deckel drauf und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.